Ja, guten Morgen.
Moin.
Schön, dass wir uns so frei hier so versammeln können. Und ja, es ist ein großes Ereignis jetzt eigentlich so. Ostern ist echt so. Der ist alles eigentlich das Entscheidende so. Das ist unglaublich. Manche glauben das, manche weniger. Aber wir haben uns einfach dazu entschieden, das zu glauben. Und ich glaube sogar, dass Jesus heute hier ist. Wer glaubt das noch? Naja, das muss man, glaube ich, so, sonst ist man theologisch raus, gell? Ja. Aber das ist gar nicht so selbstverständlich, ne? Weil viel mehr nimmt man alle da wahr, die jetzt bereits hier sind, aber Jesus ist ja irgendwie so Geist oder so, ne? Aber ich glaube auch, dass er in uns wohnt und dass wir seine Gemeinde sind und dass er uns zu einer Braut macht, die er dann selber heiratet. Also lauter verrückte Sachen. Oder schöne Sachen eigentlich. Ich würde am Anfang noch beten. Einfach zu ihm, weil er ist ja schließlich hier. Jesus, ich danke dir dafür, dass du lebendig bist, dass du auferstanden bist von den Toten und dass du ins Leben willst. Und ja, Jesus, wir haben das so nötig. Wir haben das so nötig. Wir in uns selber sind einfach eine Tragödie, Herr. Aber mit dir sind wir voller Leben, voller Freude, voller Hoffnung. Und das ist Ostern, Jesus. Und ja, wir danken dir dafür, dass du redest, Herr. Dass du redest, vielleicht sogar durch uns, Herr. Und ja, wir haben es so nötig, Herr. Und ich will dich bitten, Herr, dass du jeden, der heute da ist, einfach berührst und aufrichtest, Jesus. Du weißt, wo wir unsere Baustellen haben, wo wir gerade dran verzweifeln vielleicht. Aber gleichzeitig wissen wir, du hast die Hoffnung. Du bist die Hoffnung, du hast die Lösung. Und du hast ewiges Leben zu bieten und wir dürfen das jede Minute, jeden Augenblick können wir das im Glauben ergreifen, Herr. Glaubend leben, Jesus. Das wollen wir heute Morgen und ja, ich will dich einfach bitten, dass du hier die Gemeinde leitest und lenkst und führst und ja, dass wir uns einfach heute von dir beschenken lassen. Amen.
Amen.
Also Ostern ist ja auch nicht nur so ein Fest, was die Christen halt immer so feiern, sondern ich finde, Ostern hat auch ganz viel mit der Frage, was ist der Sinn im Leben zu tun? Weil Ostern einfach das Leben über den Tod hinausbringt. Und wenn es Sinn gibt, der über das Grab hinausgeht, dann ist es einfach viel mehr, als dass man nur das Leben hat, was wir hier gerade sehen. Und die Sinnfrage ist hier irgendwie auch eine Grundsatzfrage. Was ist der Sinn im Leben? Und nicht alle bringen das gleich mit Ostern zusammen, aber der Sinn des Lebens ist eigentlich die Frage, die wir uns alle stellen und wo wir eigentlich alle eine Antwort drauf brauchen. Vielleicht kann ich dich einfach so direkt fragen, was ist dein Sinn des Lebens? Wofür lebst du? Was sind deine größten Ziele? Und was das Ganze jetzt mit Ostern zu tun hat, das will ich euch ein bisschen erklären. Der Willem Busch, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, ist ein Pfarrer im Ruhrgebiet gewesen. Der wurde eines Tages mal gerufen von so einem Industriellen. Und der wird gerufen und der sagt, kommen Sie bitte zu mir, von einem Industriellen. Mein Sohn hat sich das Leben genommen, er hat sich erschossen. Und der Sohn, der war Student, der hatte alles, was sein Herz begehrt. Er war bildhübsch, er war gescheit, er war auch reich, er hatte sogar ein Auto schon. Und eigentlich alles, was man so als junger Bursche so braucht. Aber irgendwie hat er keinen Sinn im Leben gefunden. Und er hat sich gesagt, es macht keinen Sinn, dass ich hier weitermache. Und dieser junge Mann, der schießt sich eine Kugel in den Mund, stirbt, weil er sagt, ich sehe es nicht ein, für etwas zu leben, was keinen Sinn macht. Und er macht sein Leben damit ein Ende, weil er sagt, es ist sinnlos, es macht keinen Sinn. Wenn es nur dieses Leben ist, dann ist es doch nur Qual und Not und Frust und Enttäuschung. Und deswegen glaube ich, dass Ostern ganz viel damit zu tun hat, diese entscheidende Frage auch zu beantworten. Was ist überhaupt das Ziel im Leben? Ist es nur dieses Leben oder geht es weiter? Hm. was diese Frage mit Ostern zu tun hat, möchte ich dir direkt erklären. Bei Ostern und damit bei der Auferstehung von Jesu Christi geht es um etwas ganz Grundsätzliches. Ist Christus von den Toten auferstanden oder nicht? Das ist die Frage, die wir uns vielleicht als Christen nicht so direkt stellen, aber eigentlich ist es die Frage, die viele Theologen rumgetrieben haben und die wollten wissen, stimmt das mit der Auferstehung? Ist das echt? Ist das real? Ist das nachvollziehbar? Kann man das irgendwie historisch belegen? Ist es realistisch? Der Paulus von Tarsus, der sagt mal was Interessantes. Er sagt, wenn der Jesus nicht von den Toten auferstanden ist, dann steht in Korinther, dann ist unser Glaube nichtig. Und wir sind noch in unseren Sünden, sind die, die auf Christus ihr Vertrauen gesetzt haben oder gestorben sind, die sind dann verloren. Und hoffen wir nur in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendsten unter allen Menschen. Das ist absolut sinnlos. Wenn Jesus nicht auferstanden ist von den Toten, dann sind diese ganzen Gottesdienste, alles, was sie so feiern, das ist Quatsch. Weil es endet mit dem Tod und sind vielleicht nette Zeremonien gewesen. Viele waren vielleicht auch mühsam und wir haben lange gesessen und haben gewartet, dass es endlich den Kirchenkaffee gibt. Aber dann ist eigentlich das leer. Es ist leer. Christsein ist leer ohne Auferstehung. Es macht keinen Sinn. Es ist sinnlos. Er sagt sogar, wenn die Toten nicht auferstehen, dann lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Wozu die Mühen, wozu das Risiko, wozu die Entbehrung, wozu das Ganze? Es macht keinen Sinn, es ist sinnlos. Aber das Gute, und das feiern wir und das glauben wir, Jesus ist von den Toten auferstanden. Er ist lebendig. Und die Frage ist immer, glaubst du das? Also jetzt nicht so mit dem Kopf, weil, wie gesagt, da müssen wir ja alle Ja sagen. Aber glaubst du, dass es Jesus jetzt hier ist? Weil wenn Jesus jetzt hier ist, ist eigentlich alles gesagt. Dann brauche ich hier gar nicht mehr weitermachen, weil er ist genug, er füllt alles aus. Und dann, der macht ja aus hoffnungslosen Menschen Hoffnungsträger. Er macht aus niedergeschlagenen, depressiven Menschen, macht er Menschen voller Freude. Er macht aus Menschen, die krank sind und vielleicht perspektivlos sind, der macht er etwas in uns wieder lebendig. Und das brauchen wir mehr denn je. Wir brauchen das wirklich mehr denn je. Auch wir als Christen in diesem Land. Wir haben so viel Wissen, wir wissen so viel über Jesus. Aber wo ist Jesus? Wo ist die Wirklichkeit? Wo ist er? Wo erlebe ich ihn? Wo tröstet er mich? Wo führt er mich? Wo korrigiert er mich? Wo lenkt er mich? Also die Frage ist immer, glaubst du das? Das ist zwar so eine banale Frage, aber es ist eigentlich die entscheidende Frage. Weil Glaube ist ja nicht einfach nur für Wahrhalten, das steht halt da geschrieben, sondern Glaube ist wirklich das letzte Vertrauen in diese Wirklichkeit. Er ist von den Toten auferstanden, er ist lebendig, er ist hier, er ist bei mir. Und wir wollen uns die erste Woche nach der Kreuzigung ein bisschen anschauen. Die steht im Johannesevangelium, im Kapitel 20. Und ich habe die Kathi gebeten, dass sie mal die ersten 19 Verse liest. Bist du bereit? Ja, komm ruhig vor. Du hörst eine laute Stimme, kannst auch von hinten schreien. Aber es geht schon, komm.
Ja, danach ist Diana, kommt Diana.
Dann, das ja, machen wir auch noch.
Okay.
Dann, ja, genau, das kannst du anquatschen.
Genau. Am ersten Tag der Woche kommt Maria von Magdala früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein vom Grab weg war. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen. Sie haben den Herrn weggenommen, aus dem Grab, und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Da ging Petrus und der andere Jünger hinaus, und sie kamen zum Grab. Es liefen aber die zwei miteinander, und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, und kam zuerst zum Grab. Schaut hinein und sieht die Leinentücher liegen. Er ging aber nicht hinein. Da kam Simon Petrus ihm nach und ging in das Grab hinein und sieht die Leinentücher liegen, aber das Schweißtuch, das Jesus um das Haupt gebunden war, nicht bei den Leinentüchern liegen, sondern daneben, zusammengewickelt, an einem besonderen Ort. Da ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst zum Grab gekommen war, und sah und glaubte, denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er von den Toten auferstehen müsste. Da gingen die Jünger wieder heim. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, schaute sie in das Grab und sieht zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu Häupten und den anderen zu Füßen, wo sie den Leichnam Jesu hingelegt hatten. Und die sprachen zu ihr: Frau, was meinst du? Was weinst du? Sie spricht zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr: Frau, was meinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner, und spricht zu ihm: Herr, hast du ihn weggetragen? So sage mir, wo du ihn hingelegt hast. Dann will ich ihn holen. Spricht Jesus zu ihr: Maria. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabuni, das heißt Meister. Spricht Jesus zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater, zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria von Magdala geht und verkündigt den Jüngern: Ich habe den Herrn gesehen, und das hat er zu mir gesagt.
Danke. Ja, die erste Woche ist eigentlich die Woche, wo sich vieles ereignet. Jesus trifft jetzt seine Jünger. Und die verzweifelte Maria Magdalena, der ungläubige Thomas, die verängstigten Jünger und später auch den vorlauten Petrus erlebten an Ostern die Überraschung ihres Lebens. Interessant ist eigentlich, dass sie ja eigentlich schon das alles wussten. Also von den Informationen hätten die da eigentlich, die hätten es eigentlich erwarten müssen. Aber es war eigentlich für alle so eine Überraschung. Trotz dreimaliger Ankündigung von Jesu Tod und Auferstehung von Jesus selber, 13 präzisen Prophezeiungen aus dem Alten Testament, erkennen seine engsten Freunde den lebendigen Jesus nicht sofort und nur mit Nachhilfe wieder. Folgende Prophezeiungen aus dem Alten Testament sind bereits bekannt. Also den Einzug von Jesus in Jerusalem auf einem Esel, das Jahr seines Todes, der Verrat durch einen Freund, Verkauf für 30 Silberlinge, Zurückweisung des Geldes und Kauf eines Töpferackers, sein Schweigen während des Prozesses, seine Kreuzigung zusammen mit Sündern, Galle und Essig trinken, seine Seite von einem Speer durchbohrt, Soldaten würfeln um sein Kleid, nicht ein Knochen gebrochen, begraben in einem Grab eines Reichen und seine Auferweckung vom Tod. Alles war irgendwie schon bekannt. Es war jetzt kein. Es hätte man wissen können. Der Kopf hätte sagen können: Okay, das ist jetzt alles so zustande gekommen. Das Letzte, was noch fehlt, ist, dass er von den Toten aufersteht. Aber scheinbar sind die so traumatisiert in dieser Zeit, dass sie das alles nicht so zusammenbringen. Sie sind geschockt und sie sind nicht in der Lage, das so zu erfassen. Und in der Psychologie, da gibt es so diese 5 Phasen der Trauer. Und das kann man so ein bisschen auch an diese Jünger anwenden. Da ist die erste Phase, ist einfach die Verdrängung. Da passiert was und du verdrängst es und sagst, es ist nicht geschehen. Ich weiß nichts davon. Ich nehme es nicht wahr. Man verdrängt einfach das Ereignis. Ich habe das auch damals erlebt, als mein Vater gestorben ist. Im ersten Augenblick checkst du es überhaupt nicht. Das passiert, aber du bist nach wie vor so wie vorher. Du bist noch glücklich und fröhlich. Und dann kommt die nächste Phase, das ist die Wut, wo du dann denkst, man sucht die Schuld. Wer ist schuld gewesen? Was hätte wer tun können, damit es nicht passiert wäre? Oder vielleicht sogar die Schuld bei dem Toten selber. Hätte er nicht mehr auf sich aufpassen können, oder? Hätte er nicht nach Jerusalem gegangen, wäre das nicht passiert. Das ist ja logisch, dass er gekreuzigt werden würde, weil er sich so verhalten hat. Und dann kommt die Verhandlung. Und da denkt man, okay, was soll ich tun? Was soll ich jetzt machen? Das ist passiert. Er ist gestorben. Ich kann es nicht wieder rückgängig machen. Und man realisiert langsam das Geschehene. Und man erkennt auch sein eigenes Versagen. Und dann die vierte Phase ist die Verzweiflung. Wo langsam wird bewusst, okay, das ist wirklich so. Der ist tot. Und dann merkst du erst, was das bedeutet. 4 Jahre sind wir, 3 Jahre sind wir mit ihm unterwegs gewesen. Er hat uns so viel gezeigt. Wir waren begeistert und wir haben wirklich Wunder gesehen. Und man merkt, es ist zu spät. Und einem wird bewusst die Bedeutung des Verlustes. In meinem Fall war das, als ich dann mein Vater gestorben ist, ich dann irgendwann mir überlegt habe, wer macht jetzt das, wer ernährt jetzt die Leute, wer kümmert sich darum und die ganze Verantwortung, die er hatte, ist jetzt nicht mehr da. Und dann, ja, du kriegst schon fast ein bisschen Panik auch, aber du bist eigentlich so richtig verzweifelt. Und am Ende ist dann die fünfte Phase, ist die Akzeptanz, wo du dann langsam realisierst, es ist so, du kannst es nicht ändern und du musst jetzt praktische Schritte gehen, du musst jetzt eine Strategie ausdenken, wie du irgendwie das Leben wieder auf die Rolle kriegst. So wie der Petrus dann irgendwann wieder zum Fischen gegangen ist. Er sagt, okay, was soll ich machen? 3 Jahre waren ganz gut. Wir haben mit Jesus unterwegs, wir haben viel erlebt, aber jetzt müssen wir einfach wieder das Leben ohne ihn auf die Reihe kriegen. Und all die Vorstellungen, dass die Römer aus dem Land fliegen und dass er die Herrschaft übernimmt, das ist alles nicht zustande gekommen. Was sollen wir machen? Wir gehen wieder fischen und jeder geht in seinen Job und ja, es war cool. So ein bisschen habe ich das auch auf der Bibelschule erlebt. Wo ich auf der Bibelschule war, hatte ich so 2 Jahre bin ich so aus dem Leben rausgenommen worden und hatte so in meiner Blase mit den ganzen anderen Christen gelebt. Und keiner hat sich darum Gedanken machen müssen, was macht er beruflich, wie muss er seine Zukunft planen. Man war einfach in der Bibelschule mit all den heiteren und lustigen und netten Leuten und das war eine coole Zeit, aber irgendwann ist die Zeit um. Und dann kommt wieder die Realität. Und dann geht's los. Wie verdiene ich meine Brötchen? Welches Studium gehe ich an? Welche Mission starte ich? Welche Gemeinde unterstütze ich und so weiter? Und man merkt, okay, jetzt ist wieder Alltag. Und man realisiert, ich muss wieder die Dinge selber in die Hand nehmen. Und so ist dem vielleicht auch gegangen. Dem gesagt, Jesus ist nicht mehr unter uns. Und jetzt müssen wir die Dinge wieder selber in die Hand nehmen. Aber was ihnen eigentlich gefehlt hat, diese fehlenden Puzzleteile von Maria Magdalena, Johannes, Petrus, Thomas und den Jüngern, ist eigentlich der Glaube. Das Wissen war da. Jesus sagt das selber, danach später im Vers 31 sagt er, diese sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr, weil ihr glaubt, das Leben habt in seinem Namen. Dieses alles, was da geschrieben steht, was wir auch ständig lesen, ihr habt ja alle eine Bibel dabei, ihr seid ja sehr bibelfest, das ist einfach erstmal nur Theorie, wenn nicht der Glaube dazu kommt. Es ist nett und wenn es da mal drauf ankommt, kann man es vielleicht noch gar nicht anwenden, weil man das noch nicht so verinnerlicht hat. Denn das Wissen kann man nachlesen. Damals die Juden in der Tora, sie waren die Schriftgelehrten und beschäftigten sich die ganze Zeit mit dem Wort Gottes. Sie sind ja sprichwörtlich in der Schrift gelehrt, also die kannten das. Aber es reicht nicht aus. Wir können einen Haufen über die Bibel und Jesus wissen und doch geht es uns wie Maria Magdalena, die Jesus kennt, ihn aber als Auferstandenen nicht erkennt. Oder wie den ungläubigen Thomas, der mit Jesus sterben will, ihn aber nicht als den Auferstandenen sieht. Das lesen wir in Kapitel 11, lesen wir das nach. Oder wie Petrus, der mit Jesus auf dem Berg der Verklärung ist, aber den verwandelten Jesus nicht entdeckt. Oder wie die Jünger, die bei der Auferweckung vom Lazarus dabei waren, aber den Auferstandenen nicht erkennen. Alles schon passiert, alles schon mal erlebt. Ist alles nicht so richtig neu. Und doch checken sie es nicht in dem Moment, wo es passiert. Oder wie die Juden, die Gottes Wort studieren, aber nicht zu Jesus kommen. Also, wenn du Gottes Wort studierst oder liest, dann ist es immer der letzte Schritt, zu Jesus zu gehen. Das Wort bringt dich immer zu ihm. Das Wort an sich kann dir nicht helfen. Es ist wie so ein Straßenschild, sagt er, hier, nächste Abfahrt, Herford. Oder wo auch immer. Und dieses Straßenschild ist die Bibel. Die bringt euch zu Christus. Ihr müsst zu ihm gehen. In Johannes 5 heißt es, sie studieren in der Schrift, weil sie das ewige Leben suchen, aber sie kommen nicht zu mir, damit ich ihnen das ewige Leben gebe. Die Schriftgelehrten. Und ich glaube, wir sind auch manchmal ganz schön schriftgelehrt. Das ist gut, das ist super. Aber es muss uns immer dahin führen, dass wir zu ihm gehen. Weil sonst sind wir überrascht wie die Jünger hier, dass Jesus aufersteht, wo sie alles wussten. Die waren gut informiert. Aber einer reagiert anders. Und das gefällt mir in der Geschichte. Ist es euch auch aufgefallen? Nämlich der Johannes. Der Petrus geht erst rein, der Johannes bleibt draußen beim Grab und dann geht nachher später der Johannes nach, geht auch rein. Er sieht die Leinentücher. Und was macht er? Er glaubt. Für ihn war es offensichtlich. Es musste so sein. Er glaubt. Deswegen ist er auch am Ende der, der den Jesus dann als den Seligen sagt. Selig sind die, nicht sehen und doch glauben. Weil Johannes sieht ja nur die Leinentücher, er sieht ja nicht Jesus. Aber er sieht die Leinentücher und er glaubt. Das passt. Also der Johannes, der sticht ein bisschen raus. Das merkt man auch an den Evangelien. Also das Johannesevangelium ist echt krass. Das ist super. Das ist so tief, dass man immer wieder was Neues findet. Weil du gesehen hast, darum glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Und das geht uns ja auch nicht anders, wir haben Jesus nicht gesehen. Er ist ja, er ist in uns, ne? Er wohnt im Somm und wenn er sich da mal blicken lässt, dann sehen wir ihn. Oder in jedem anderen von euch. Also wir können ihn schon erleben, weil er wohnt ja auch in uns. Aber wir müssen ihn auch durchlassen. Also zum Wissen muss der Glaube dazukommen. Wenn beide Puzzleteile zusammenkommen, dann macht es Sinn. Dann macht es richtig Sinn. Deswegen viele studieren die Bibel und es macht keinen Sinn. Weil ohne Glaube ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wenn wir das Osterereignis zurück in das Jahr 33 nach Christus datieren, verliert das Christsein seine ganze Kraft und es beschränkt sich auf eine Tat, die manche glauben und viele halt nicht. Also Ostern ist nicht, das ist 33 passiert, aber Ostern ist heute. Wir feiern das jedes Jahr, aber es ist, jetzt ist der Herr unter uns. Jetzt ist er auferstanden, jetzt ist er mit uns auferstanden, jetzt lebt er in uns. Jetzt können wir ihn erleben. Es geht um das Hier und Heute. Das ist der Sinn von Ostern, die Verheißung auf Ostern, die sind schon im Garten Eden genannt. Wo es dann heißt, er wird dir in die Ferse stechen und du wirst ihm den Kopf zertreten. Somit ist Ostern der Dreh- und Angelpunkt der Geschichte. Warum? Weil der Glaube trägt das Ereignis der Auferstehung direkt in unsere Zeit. Unsere Situation ja unmittelbar in diesen Raum. Ohne ihn bleibt alles tote Theorie, trocken, leblos, langweilig, unbedeutend, irreal, sinnlos. Ohne Glauben ist die ganze Veranstaltung hier, können wir eigentlich zum Mittagessen übergehen. Paulus sagt, dass wenn die Toten nicht auferstehen, dann lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot, wozu die Mühen, das Risiko und die Entbehrung. Schauen wir uns nochmal die Zeugen an, die direkt unmittelbar bei der Auferstehung dabei waren. Da ist zum Beispiel die Maria Magdalena. Die ist nach dem Evangelium, trieb Jesus ihr 7 Dämonen aus. Maria Magdalena gehörte zu den Frauen, die Christus nachfolgten und mit und für seinen Unterhalt sorgten. Diese Frauen folgten ihren Herrn nach Jerusalem und sahen bei der Kreuzigung vom Weiten zu und waren beim Begräbnis anwesend. Für Maria war das Leben sicher sinnlos, bis sie auf Jesus traf und er sie von ihrer größten Last befreite, den Dämonen. Wenn der sie befreit am Kreuz stirbt, was macht das Leben da weiter Sinn? Vielleicht war sie deshalb die Erste am Grab. Interessant. Die Frau war als Erste am Grab. Was wollte sie Jesus noch sagen? Sicherlich war sie Jesus unendlich dankbar dafür, dass er sie freigemacht hat. Aber vielleicht war die Sinnfrage für sie noch nicht geklärt. Warum musste sie die Dämonen haben? Was hat das Leben eigentlich für ein Ziel? Dann ist da der Johannes. Das ist der Verfasser vom Johannesevangelium. Johannes ist der Sohn des Zebedäus. Er war nach dem Zeugnis des Neuen Testaments ein Jünger Jesu Christi und wird in der christlichen Tradition mit dem Lieblingsjünger Jesu aus dem Johannesevangelium identifiziert. Damit gilt er auch traditionell als Verfasser des vierten Evangeliums. Wegen der hochfliegenden Theologie seines Evangeliums wird er traditionell Johannes der Theologe genannt. Also echt ganz nah bei Jesus. So, die waren echt stark befreundet. Also er hat auch ein hohes Interesse daran zu wissen, was ist mit Jesus passiert. Also er ist auch gleich am Grab. Und er sieht und glaubt. Das ist stark. Also er sieht nur die Indizien, er sieht nicht Jesus. Er sieht die Indizien und sagt, es stimmt. So hat es gesagt, so muss es passieren. Dann ist da der ungläubige Thomas und dazu kann Diana nochmal einen Bibeltext lesen.
Als es nun an jenem Tag, dem ersten der Woche, Abend geworden war und die Türen verschlossen waren, an dem Ort, wo sich die Jünger versammelt hatten, aus Furcht vor den Juden, da kam Jesus und trat in ihre Mitte und sprach zu ihnen: Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus wiederum zu ihnen: Friede sei mit euch. Gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen: Empfangt Heiligen Geist. Welchen ihr die Sünden vergebt, denen sind sie vergeben. Welchen ihr sie behaltet, denen sind sie aber behalten. Thomas aber, einer von den Zwölfen, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten ihm die anderen Jünger: Wir haben den Herrn gesehen. Er sprach zu ihnen: Wenn ich nicht an seinen Händen das Nägelmal sehe und meinen Finger in das Nägelmal lege und meine Hand in seine Seite lege, so werde ich es niemals glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger wiederum drinnen und Thomas war bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt in ihre Mitte und spricht: Friede sei mit euch. Dann spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände. Und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Und Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Jesus spricht zu ihm: Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glückselig sind die, nichts sehen und doch glauben. Noch viele andere Zeichen tat Jesus nun vor seinen Jüngern, die in diesem Buch nicht geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus, der Christus, der Sohn Gottes ist und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen.
Danke. Wie gnädig Jesus doch ist, oder wie wichtig ihm das Ganze ist, dass jeder das checkt, dass es eindeutig ist. Und selbst der ungläubige Thomas, der es einfach nicht glauben kann, da sagt: Ich kann das nur glauben, wenn ich ihn wirklich leibhaftig sehe. Wenn ich meine Hände in seine Wundmale lege. Und Jesus geht darauf ein, sagt: Okay, Thomas, auch dir will ich zeigen, ich bin wirklich auferstanden. Er lässt einfach keine Zweifel. Der ungläubige Thomas, er tritt bei der Auferweckung des Lazarus auf, als sich Jesus in einem kritischen Augenblick seines Lebens entschloss, nach Bethanien zu gehen, um Lazarus aufzuerwecken, begab er sich in Gefahr, da er sich damit Jerusalem näherte. Dann sagte Thomas zu den anderen Jüngern: Dann lasst uns mit ihm gehen und mit ihm sterben. Das ist eine Geschichte, die ist im Vorfeld passiert. Und da wollte der Thomas den Jesus davor abhalten, dass er Jerusalem näher kommt, weil er wusste, in Jerusalem wird er sterben. Und dann sagt er aus Trotz vielleicht, oder ich weiß auch nicht so richtig, irgendwie sagt er dann: Dann lasst uns mit ihm gehen und mit ihm sterben. Also, der hat da nicht an eine Auferstehung gedacht, er hat einfach gedacht, dann ist ein Ende da. Ich glaube, was er Jesus gerne hätte noch sagen wollen, ist: Ich habe gewusst, dass wenn du nach Jerusalem gehst, werden sie dich töten. Das hat er wohl gewusst. Aber die Geschichte geht ja viel weiter. Es geht das Kreuz nicht das Ende. Und was alles im Vorfeld schon kommuniziert wurde, hätte er wissen müssen, dass er zum Kreuz muss, dass er sterben muss und dass er auferstehen wird. Aber der Thomas war da auch eher ein Zweifler, der ungläubige Thomas. Aber auch dem begegnet Jesus. Er will auch ihm sagen, Thomas, es musste so kommen. Ich musste ans Kreuz. Ich musste nach Jerusalem, da wo du mich nicht hinhaben gehen lassen wolltest, weil du Angst hattest. Und ich musste auferstehen. Und es war eigentlich bekannt und du hättest es wissen können. Aber auch da macht er ihm keinen Vorwurf, sondern er sagt, er begegnet ihn einfach. Und auch der Thomas ist dann der gläubige Thomas, dem er das gesehen hat. Also am Ende ist er als der gläubige Thomas aus der Geschichte rausgegangen. Und dann ist da noch der Petrus, der immer so ein bisschen vorlaut ist und der immer so vorwärts gegangen ist, der einfach die Wortführung oft hatte, der die Mannschaft angetrieben hat. Und nach dem Neuen Testament ist er einer der ersten Juden, die Jesus Christus als Nachfolger berief. Das liest man, wenn man die Kapitel weiterliest, dann liest man auch, dass Jesus auch ihm nochmal begegnet. Er wird dort als der Sprecher der Jünger bzw. Apostel, erster Bekenner, aber auch Verleugner Jesu Christi, Augenzeuge des Auferstandenen und einer der Leiter und Säulen in der Jerusalem-Urgemeinde dargestellt. Was wollte er Jesus noch sagen? Vielleicht das. Jesus, ich habe dich verleugnet. Es tut mir wirklich schrecklich leid. Ich habe mich in mir selber getäuscht. Aber auch er wird eines Besseren belehrt. Jesus ist von den Toten auferstanden. Er erlebt ihn und wird eingesetzt. Jesus geht dann nochmal ins Gespräch mit ihm und fragt ihn, ob er ihn liebt, dreimal. Und macht ihm auch da keinen Vorwurf. Jesus macht allen keinen Vorwurf, obwohl sie es hätten besser wissen können. Für alle war Jesus Christus zum Bezugspunkt ihres Lebens geworden. Der tote Christus nahm ihnen jede Hoffnung und Freude, jeden Sinn des Lebens. Ohne ihn war für alle das Leben leer und bedeutungslos. Also da muss man sich das echt vorstellen, dass die Jünger, die auch mit Jesus unterwegs waren, die waren einfach so an den Jesus gebunden und der war einfach so ihr Vorbild, ihr Leben, ihr alles. Petrus wollte für ihn sterben und jetzt erleben sie erst den Tod und dann die Auferstehung und damit ist der Auferstandene wieder zu ihrer noch viel größeren Hoffnung geworden. Er ist wie die aufgehende Sonne, die alles hell macht, alles sinnvoll macht, alles hoffnungsvoll macht. Und das alles, was wir jetzt gelesen haben, da steht geschrieben, damit wir glauben, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit wir, weil wir glauben, Leben haben in seinem Namen. Ewiges Leben haben wir jetzt und in Ewigkeit, weil wir in Bezug mit ihm sind, weil wir in Kontakt mit ihm sind, weil wir ihm vertrauen. Jeden Moment glaubend Leben haben. Das ist nicht das ewige Leben, das wartet nicht irgendwie im Himmel auf uns und dann werden wir irgendwann mal sterben und dann haben wir es halt. Sondern das haben wir jetzt, wenn wir mit Jesus verbunden sind. Und zwar durch Glauben. Der kindliche Glauben macht den historischen Jesus zu deinem Lebenssinn. Wenn du ihn mit allen Sinnen erkennst, Maria hört ihren Namen, Johannes sieht die Leinentücher, Thomas fühlt die Narben an Jesus, unterschiedliche Schwierigkeitsstufen des Glaubens und doch ist der Glaube, der alles miteinander verbindet. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen, Hebräer. Und deswegen triff eine Entscheidung. Denn der historische Jesus ist weit genug weg, dass du dein Leben nicht verändern musst. Es ist bequem und er fordert dich und andere nicht heraus. Aber es ist ein toter Glaube, der dich und andere langweilt, absolut sinnlos. Lebst du allerdings mit dem auferstandenen Jesus, ist alles anders. Dann wird er zu deinem Lebensprinzip. Alles macht auf einmal Sinn. Deine Arbeit, deine Familie, dein Single-Sein, selbst deine Krankheit, denn in allem möchte er sich in dir verherrlichen. Und du weißt, der Tod ist nur eine Tür, es geht weiter. Jesus Christus, der Gekreuzigte, zahlt stellvertretend für unsere Schuld. Gott sei Dank, wir haben es so nötig, ein makelloser Mensch. Jesus Christus, der Auferstandene, lebt fortlaufend dein Leben mit dir. Preis den Herrn, wir haben ihn so nötig. Jeden Tag fallen wir an dem Anspruch, Ebenbild Gottes zu sein. Er nicht, er war es von Ewigkeit und es ist jetzt in uns. Welch wunderbare Erkenntnis. Nun bin ich das erste Mal wirklich am Leben. Jesus Christus ist von den Toten auferstanden, um mitten unter uns zu sein. Er möchte heute hier sein. Das ist, warum er auferstanden ist von den Toten. Weil er uns liebt und uns nahe sein will. Wir lesen das auch in den Begegnungen in der Woche. Da heißt es immer, er war mitten unter ihnen. Am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Da wollte er hin, er wollte mitten unter uns sein. Jesus Christus, der Auferstandene, räumt die Schuld der Welt weg, stirbt am Kreuz einen schmerzhaften Tod für ein ganz klares Ziel, mitten unter uns zu sein. Er kommt mitten unter die Jünger, später auch zum zweifelnden Thomas. Und nach 8 Tagen waren die Jünger abermals drin und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht, Friede mit euch. Danach spricht er zu Thomas, reiche mir deine Finger und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und leg sie an meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Das sagt er uns auch zu, sei nicht ungläubig, sondern gläubig. In jeglicher Situation, in der du dich in deinem Leben befindest. Das ist völlig wurscht, wie es dir gerade geht, was du durchmachst, welche Depression, welche Krankheit dich belagert. Das ist eigentlich alles nur eine Frage der Zeit. Das ist alles temporär. Aber Jesus sagt, vertrau mir auch in der Krankheit. Vertrau mir in deiner Arbeitslosigkeit. Vertrau mir in deiner Depression. Dann werde ich diese Dinge auf mich nehmen und ich werde sie verändern, damit dein Leben Christus verherrlicht. Manchmal ist es wirklich Bedrängnis, die uns dazu bringen, dass wir näher an Jesus kommen. Es sind nicht immer die Mallorca-Urlaube, die uns näher an Jesus bringen. Oft nicht. Oder die Gehaltserhöhung vielleicht auch noch nicht. Manchmal sind es echt diese Kackzeiten, die keiner haben will. Wo wir uns alle verdrücken. Der Herr braucht das. Der braucht es, damit wir ihm näher kommen. Und später sagt er dann, spricht Jesus zu ihr, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater, gehe aber zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Also das ist so ein starker Satz. Er identifiziert sich ja mit uns. Er nennt uns Brüder und Schwestern. Und sein Vater, sagt er, ist auch euer Vater. Und mein Gott ist euer Gott. Gott stellt wieder die Familie her. Die Familie des Himmels. Wir sind wieder Kinder Gottes. Wir können wieder auf seine Kosten leben. Wir dürfen alles von ihm erwarten. Wir dürfen im Glauben einfach vorwärts gehen und er kümmert sich um alles. Und das ist, was wir mehr und mehr brauchen. Und als Stellvertreter gibt er uns den Geist. Gott lässt sich ganz auf uns ein, er teilt sich selber mit. Und 40 Tage nach Ostern kommt natürlich Pfingsten, wo Jesus Christus mitten unter uns sein wird. Nicht nur mitten unter uns sein wird, sondern Christus in uns sein wird. Das ist dann die Pfingstpredigt. Allerdings wissen wir, wenn wir Christen sind, wohnt Christus in uns. Dann ist Gott der Geber des Lebens, der Schöpfer, der Konstrukteur, dann kann er auch, denn auch nur er kann unser Lebenssinn sein. Wenn alles zerfällt, glaubst du und lebst du und liebst du ihn. Wenn du mit deinen Sinnen nach Sinn suchst, aber nur Enttäuschung erlebst, dann will ich dir heute sagen, Jesus Christus, der Auferstandene, ist das Lebensprinzip und ihn mit allen Sinnen erkennen und lieben, die Bestimmung, zu der wir geschaffen sind. Das ist der Sinn des Lebens. ihn zu erkennen, mit allen Sinnen, die wir haben. Mit dem Sehen, mit den Tasten, wie der Thomas. Und letzten Endes brauchen wir für alles Glauben, dass wir ihn wahrnehmen. Er ist da. Da spricht Jesus abermals zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Da gibt es gleich noch einen Auftrag. Und er sagt auch gleich, nach welchem Prinzip dieser Auftrag gelingen kann. Er sagt: Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Jetzt, das wäre natürlich noch eine extra Predigt, mal zu überlegen, wie der Vater seinen Sohn gesandt hat. Aber ich verrate euch noch eins dazu. Jesus war in völliger Abhängigkeit zu seinem Vater. Er konnte nichts aus sich selber tun. Alles, was er getan hat, hat einfach der Vater durch ihn getan. Und das Gleiche gilt für uns auch. Wir können ohne Jesus nichts machen. Jesus muss alles machen. Und wir müssen einfach das zulassen. Glauben, weil Glauben auch irgendwie Gehorsam fordert. Es ist nicht nur einfach, ich glaube und dann passiert nichts, sondern ich glaube und deswegen gehe ich. Oder ich glaube und deswegen rede ich. Oder wie auch immer. Alles von ihm ist immer genug. Und das möchte ich uns zusprechen, dass wir einfach auf seine Kosten leben, dass wir ihm wirklich glauben und dass wir das Wissen, was wir haben, dass wir das umsetzen. Weil sonst geht es uns wie den Jüngern, der Herr steht auf und sie erkennen ihn nicht. Ja, das ist eigentlich, was ich euch weitergeben will. Und Amen. Amen.